Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Wir sind in den Dog Days der MLB angekommen. Es ist quasi schon fast Mitte August und es gehen die Kämpfe um die Wildcard-Plätze und um die Divisionssiegerplätze los. Und es ist so ein kleines bisschen wie bei der Trade-Deadline. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir haben nicht das eine überragende Team. Wir haben nicht die drei oder vier überragenden Teams, sondern sehr, sehr viele Teams, die noch im Playoff-Rennen mitmischen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Axel.
Die Saison ist ein langer, ruhiger Fluss, Andreas.
Ja. Hallo. So wie der Yangtze. Oder die Donau.
Oder, ja.
Smetana würde über diese Saison ein Stück, ein Klassikstück komponieren.
Mit vielen Flötentönen. Mhm.
Mhm. So sieht's aus.
Verschiedene Höhen.
Ja. Mhm. Smetana die Moldau hab ich in der Grundschule gern gehört. War meine musikalische Erziehung quasi.
Als du deine frühmusikalische Erziehung hattest.
Genau. Aha. So, als mich meine Eltern mit klassischer Musik in Verbindung brachten. Es kam nichts hinterher. Naja. Wir wollen heute ein bisschen über die Division wieder sprechen und wir fangen an allerdings mit einer Division der National League West, die in der letzten Woche ein durchaus ereignisreiches Unterfangen hatte, nämlich den No-Hitter von Blake Snell. Blake Snell hat es geschafft, einen No-Hitter zu werfen. Zum ersten Mal in seiner Karriere hat er überhaupt ins neunte Inning geworfen. Snell, der vor der Saison zu den Giants gekommen war, war bislang eher etwas enttäuschend. Und so ein ganz kleines bisschen hatte man ja auch gedacht, dass er vielleicht zur Trade-Deadline dann auch geht, weil die Saison der Giants ist auch weder Fisch noch Fleisch. Und da war ich eigentlich davon ausgegangen, dass Snell gehen würde. Er ging nicht und dann hat er gleich in seinem ersten Start nach der Trade-Deadline einen No-Hitter hingelegt. Das war nicht so schlecht.
Das ist richtig. 3-0 gegen die Cincinnati Reds, 11 Strikeouts, nur 3 Walks und zum ersten Mal ein No-Hitter von Blake Snell, der sich ja aber wirklich so ein bisschen zugespitzt hat mit dem letzten Aus gegen Ellie De La Cruz. Da kann man auch Mike Rastamski noch ein bisschen, kann man den Hut ziehen zu dem Assist, der dann wirklich diesen No-Hitter gesichert hat. Ja, schöne Geschichte.
Zu jedem No-Hitter gehört ja dann auch immer eine gute Defensive.
Also eine starke Defense. Hinter jedem No-Hitter steht eine starke Defense.
Es ist so. Es gibt kaum No-Hitter in der Geschichte, wo es nicht ein oder zwei wirkliche Wahnsinns-Catches gegeben hat vom Outfield, um diesen No-Hitter zu retten. Und Mike Yastrzemski hat seinen Teil dazu beigetragen. Und Blake Snell hat hinterher dann auch so ein ganz kleines bisschen um sich gebissen, hat gesagt, hier, ich habe das immer gehört, er geht nicht ins siebte Inning, er geht nicht ins achte Inning, er geht nicht ins neunte Inning, ich habe das jetzt alles getan, lasst mich in Frieden jetzt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Florian, der ist heute gar nicht da, den habe ich gar nicht vorgestellt. Florian ist immer noch Teil dieses Podcasts. Florian ist halt heute nur leider nicht da. Der hat allerdings eine Sprachnachricht reingebracht, weil es geht ja um seine Giants und über den Blake Snell No-Hitter sagt er Folgendes.
They can't say it anymore. Complete gain. Shutout. No hitter. Leave me alone. Das waren die Worte von Blake Snell, nachdem er den 18. No-Hitter in der Geschichte der San Francisco Giants geworfen hatte, der dritte No-Hitter in diesem Jahr. Mich freut das unfassbar. Das war eine wirklich fantastische Leistung von ihm. In seiner Karriere ist er bisher selten ins siebte, noch nie ins achte oder neunte Inning gegangen als Starting Pitcher. Das hat er diesmal getan, 114 Pitches. Davon waren alleine 25 First Pitch Strikes. Bei 29 Batters Faced finde ich das eine sehr, sehr gute Statistik. 11 Strikeouts, im Spiel davor waren es 15 Strikeouts. Also in den letzten beiden Spielen, die er gestartet hat, waren es 26 Strikeouts. Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist das, Was wir uns so ein bisschen von ihm erhofft hatten, das ist das, was naja, er auch so ein bisschen schuldig war, weil er wurde als der große Starting-Pitcher gekauft vor der Saison und dann war eben seine Einarbeitungszeit nicht gut. Sprich, er hatte ja nun wenig Vorbereitungszeit, ist ganz spät im Spring-Training erst zu den Giants gekommen. Deswegen, all das ist jetzt vorbei. Er hat dem Team so ein bisschen auch nochmal einen neuen Schub gegeben in Richtung Kampf um den letzten Wildcard-Platz. Das finde ich sehr, sehr gut. Es freut mich für ihn persönlich. Er hat ja selber schon zwei Cy Young Awards gewonnen. Übrigens mehr Cy Young Awards als Spiele, die er ins achte Innings gepitcht hat. Davon hat er nämlich jetzt eins. Deswegen ist das, also ich freue mich für ihn. Es ist eine tolle Leistung gewesen und ich hoffe, ihr beiden habt das auch ordentlich gewürdigt. Sonst gibt es nächstes Mal was auf die Finger.
Ich finde, wir haben das genug gewürdigt.
Ich finde es immer schwierig, dass man da jetzt irgendwie 10 Minuten drüber redet. Halt. War eine tolle Leistung, war super. Giants haben 3-0 gegen die Cincinnati Reds gewonnen am Ende.
Ist am Ende auch nur ein Sieg, ne?
Mhm.
Die San Francisco Giants, Florian hat es gerade eben gesagt, 3,5 Spiele hinter dem letzten Wildcard-Platz. Es ist ja insgesamt so, können wir ja sagen, dass die Saison mit sehr vielen Teams im Moment behaftet ist, die eigentlich noch sagen, okay, der Wildcard-Platz ist nicht so weit weg, lasst uns irgendwie reinkommen. So ein bisschen parallel zu den Diamondbacks letztes Jahr. 5,5 Spiele zum Beispiel sind nur die Cincinnati Reds zurück. Die Chicago Cubs sind nur 5 Spiele zurück, die Pittsburgh Pirates nur 4 Spiele. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Teams, die dort noch mit um die Wildcard-Plätze kämpfen wollen und dazu gehören dann einfach auch die Giants. Und ja, die Giants haben nicht nur den No-Hitter von
Ich würde sogar sagen, dass es bis zu den Reds geht,
ja,
in der National League. Die Reds sind 5,5 Spiele zurück und wir haben den 8. August. Mhm. Also es ist noch viel Baseball zu spielen.
Ja.
Und durch diese Expansion der Wildcard-Plätze hast du halt wirklich ja, 3/4 der Liga noch in Contention. Eigentlich sind in der National League nur die Nationals, die Marlins und die Rockies komplett raus. Das sieht, glaube ich, in der American League ein bisschen anders aus, weil in der American League würde ich wahrscheinlich nur noch bis zu den Tampa Bay Rays gehen, die auch 5,5 Spiele zurück sind. Dahinter sind aber dann 7 Teams, die eigentlich schon eliminiert sind. Also die National League treibt es ein bisschen auf die Spitze dieses Jahr mit den Wildcard-Plätzen.
Wir müssen noch dazu sagen, dass Blake Snell den No-Hitter geworfen hat und einen Tag vorher hat Logan Webb einen Shutout geworfen und es gibt nur 14 individuelle Shutouts in dieser Saison. 2 davon haben die Giants in aufeinanderfolgenden Tagen geworfen, Blake Snell und Logan Webb hintereinander. Die San Francisco Giants haben letzte Nacht auch gewonnen, sind jetzt bei 58-58 und insgesamt 3,5 Spiele hinter den Los Angeles Dodgers. Wo wir gerade bei No-Hittern sind, müssen wir auch einen Fast-No-Hitter noch erwähnen. Das ist nämlich der von Framber Valdez. Framber Valdez hat gegen die Texas Rangers einen No-Hitter bis ins 9. Inning bis auf 2 aus gebracht. Und mit dem letzten Strike hat Corey Seager einen 2-Run-Home-Run geschlagen. Das ist Corey Seager zum 2. Mal in seiner Karriere gelungen, dass er einen No-Hit-Bit im 9. Inning mit 2 aus dann beendet hat. Und in diesem Fall war es Framber Valdez. Ronald Blanco hat es ja schon geschafft in dieser Saison für die Houston Astros, einen No-Hitter zu werfen. Framber Valdez war jetzt ein Aus davon entfernt. 4-2 ist es am Ende ausgegangen für die Houston Astros. So mit einem Aus am Ende oder mit 2 Aus am Ende, mit einem Strike noch, der zu werfen ist, das ist schon bitter.
Das ist tatsächlich bitter. Hättest du ihn danach auch vom Mount genommen?
Es kommt halt immer so ein kleines bisschen auf den Spielstand an. Ne? Es ist bei 4-2 könnte es halt sein, dass dann so ein bisschen alles verloren geht und so. Und ja, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Man möchte jemanden natürlich ein Complete Game werfen lassen, aber bei 4-2?
Ja, vielleicht. Das ist halt so schade, ne? Aber ja, Corey Seager hat dann halt gesagt, homer jetzt mal hier ins Right Field.
Also, da haben wir noch einen Fast-No-Hitter gehabt von Framber Valdez. Wo wir jetzt gerade in der National League West waren, hätte ich jetzt gesagt, zäumen wir das Feld von hinten auf, oder?
Aber auch bitte, ich bin da leidenschaftslos.
Dann gehen wir nämlich in die National League West. Die Los Angeles Dodgers führen nach wie vor mit 66-49, aber das erste Mal seit dem 25. April haben sie nur noch 3 Spiele Vorsprung vor den im Moment wirklich sehr heißen Arizona Diamondbacks, die bei 63-52 sind, genauso wie die sehr heißen San Diego Padres bei 63-52. Über die Giants haben wir eben gesprochen, 58-58 und die Rockies bei 42-73. Die LA Dodgers haben im Moment so ein ganz kleines bisschen ein Problem, weil sie zu viele Spiele verlieren. Sie haben nur noch 3 Spiele Vorsprung auf die Diamondbacks und die Padres. Ich gehe nicht davon aus, dass die Dodgers in irgendeiner Weise schwitzen oder so, weil auch sie haben große Verletzungsprobleme etc., aber sie haben jetzt die Serie gegen die Phillies verloren, gegen ein Team, mit dem sie eigentlich auf Augenhöhe sein sollten. Dave Roberts ist ejected worden gestern Nacht und insgesamt läuft es nicht so richtig gut seit dem All-Star-Break und so langsam müssen sie klarkommen, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die Dodgers großartig ins Schwitzen kommen, wenn man sich die letzten paar Serien anguckt, dann fällt aber schon auf, dass sie gerade gegen die Teams, die sie wahrscheinlich mit in die Postseason begleiten werden, ein paar Spiele dabei waren, wo man schon vielleicht mal mit den Augenbrauen ein bisschen nach oben zucken kann. Die Serie gegen die Astros, da waren 2 Spiele dabei, das 5-0 und das 7-6, wo sie halt wirklich viele Runs kassiert haben. Die Doppelserie gegen die Padres, da haben sie viele Runs kassiert. Im ersten Spiel verlieren sie 6-5, im zweiten Spiel kriegen sie 8-1 um die Ohren. Und jetzt gegen die Phillies kriegen sie wieder 6 und 9 Runs in den beiden Niederlagen. Sogar im Sieg haben sie nur 5-3 in Anführungsstrichen gewonnen. Da sind viele Spiele bei, wo sehr viele Runs abgegeben werden, was ich einigermaßen untypisch für die Dominanz der Dodgers finde. Es kann aber natürlich auch sein, dass so langsam dieses massive Verletzungspech, was sich bei den Dodgers durch die Saison gezogen hat, dass das vielleicht langsam Tribut zollt.
Wenn du dir die Rotation der letzten 15 Tage anguckst, dann siehst du das auch. Tyler Glasnow, ja. Clayton Kershaw, ja. Aber dann hast du Gavin Stone, der 3 Starts hatte. Gavin Stone, der vielleicht als Starting Pitcher dann auch hätte eingesetzt werden sollen. Aber da gibt es einfach noch sehr viele mehr, die im Moment auf der Injury List sind, die eigentlich seinen Platz hätten einnehmen müssen. River Ryan hat 2 Starts bekommen, die waren sogar ganz gut. Aber auch Jack Flair hat hier einen Start bekommen und Justin Robleski hat einen Start bekommen. Und dazu kommt dann, dass Leute wie Clayton Kershaw auch noch nicht so richtig wieder 100% fit sind. Clayton Kershaw hat jetzt zum ersten Mal einen Start in den Majors, also in der Major League Baseball, ohne Strikeouts, also mit 0 Strikeouts. Das war in der Regular Season. Das letzte Mal, dass er das geschafft hat in einem Postseason-Spiel, das war im NLDS Game 1 letztes Jahr. Da hat er auch keinen Strikeout gehabt. Aber Clayton Kershaw hatte zum ersten Mal in der Regular Season in seiner Karriere einen Start ohne Strikeouts. Und am 31.07., da hat er gegen die Padres gepitcht, 3 2/3 Innings, 6 Hits, 7 Runs, 3 Earned Runs, 1 Walk und 0 Strikeouts. Also auch er ist so ein bisschen am Hadern und das Starting Pitching ist im Moment die große Achillesferse der Los Angeles Dodgers. Dann sind sie im Hitting bzw. in der Offensive dann auch noch mit Verletzungsproblemen nicht gesegnet, aber Mookie sind im Betts Moment so ein bisschen belastet. Drauf.
Was bitte? Mookie Betts frisch verletzt.
Ja.
Hilft halt auch nicht. Chris Taylor frisch verletzt. Die haben schon eine Saison, wo sie wirklich sehr viele Leute auf sehr vielen verschiedenen Positionen immer ersetzen mussten und improvisieren mussten. Du hast eben das Starting-Pitching angesprochen, aber auch das Relief-Pitching ist ja wirklich gebeutelt dieses Jahr gewesen bei den Dodgers. Und ja, vielleicht merkt man es jetzt, dass das ständige Improvisieren vielleicht auch mal ein paar Spiele nicht gut geht. Auf der anderen Seite, es ist auch erst der 8. August.
Ja.
Also auch die Dodgers haben noch 7 Wochen Regular Season Baseball zu spielen. Und ich bin da bei dir und denke auch, wir müssen uns jetzt keine Gedanken machen, dass die Dodgers nicht in die Postseason kommen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Team dann aufgestellt ist, wenn es September wird und wenn es in den Oktober geht, ob dann nicht vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Konstanz in das Line-up und in die Rotation kommen kann. Natürlich hast du mit Yamamoto jemanden, auf den du gesetzt hast, der nicht mehr zurückkommen wird dieses Jahr. Natürlich hast du Spieler wie Max Muncy, die nicht mehr zurückkommen werden dieses Jahr. Aber ich glaube schon, dass wir Ende September, Anfang Oktober nochmal ein anderes Dodgers-Team sehen werden, als das jetzt der Fall ist. Aber trotzdem signifikant gegen die Teams, die wahrscheinlich die direkten Konkurrenten sind in den Playoffs, war das jetzt zwei nicht gute Wochen von den Dodgers.
Ja, das waren sie. Und du hast ja Yamamoto erwähnt, einer, auf den man wirklich gesetzt hat und der die Erwartungen ja in den ersten Monaten dann auch erfüllt hat bei den Los Angeles Dodgers. Profiteure davon sind im Moment die San Diego Padres und die Arizona Diamondbacks. Und die Arizona Diamondbacks sind seit dem 1. Juli, haben sie eine Statistik von 22-9. Dazu haben sie diese Leistung geschafft, ohne dass ihr Pitching in irgendeiner Weise gesund war. Eduardo Rodriguez hatte jetzt seinen allerersten Start. Blake Walston soll bald wiederkommen. Merrill Kelly hat den ersten Rehab-Start am 6.8. gehabt. Einer, der letztes Jahr die Rotation sowas von bereichert hat, beziehungsweise ja mit in die Postseason geführt hat. Bryce Jarvis, Kyle Nelson, Jay Jameson, die kommen erst 2025 wieder. Dazu hat man mit Gabriel Moreno einen Catcher auf der Injury-List. Und trotzdem haben die Arizona Diamondbacks in den letzten Wochen wirklich schwerst abgeliefert. Und das ist etwas, was mich sehr erstaunt und wo ich sage, wow, das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Und wenn man sich jetzt die Statistiken einfach aus den letzten 30 Tagen anguckt, und die letzten 30 Tage umfassen das All-Star-Break, aber umfassen dann auch so bis ungefähr Anfang Juli, dann sieht man, dass die Offensive sehr, sehr Feuer gefangen hat. Eugenio Suarez, der Third Baseman, 303er Batting Average, On-Base Percentage 350, Slugging 685, ein über 1000er OPS. Ketel Marte hat einen über 1200er OPS. Corbin Carroll ist bei 59 mit seinem OPS. Und du hast Jake McCarthy, der auch noch einen 345er Batting Average hat und einen 387er On-Base Percentage hat. Die Offensive hat extrem Feuer gefangen und hat das Pitching, was wo auch ein bisschen, ja, so ein bisschen zwischendurch immer gebastelt werden musste, haben sie komplett aufgefangen. Und das finde ich sehr beeindruckend bei den Diamondbacks.
Ja, eigentlich ist das Pitching diese Saison überhaupt kein Playoff-würdiges Pitching. Mhm. Wenn man es durch das gesamte Team geht, ist es im besten Fall unteres Mittelfeld von den Arizona Diamondbacks. Dafür hat die Offensive fast schon ein Breakout-Jahr. Sie haben aktuell die meisten Runs in der MLB, 594. Kein anderes Team hat mehr Runs gescored. Sie haben durchs Team eine Betting Average von 2,57 und eine On-Base-Percentage von 3,29. OBP 3,29 ist ein absoluter Spitzenwert in der MLB. Und ich glaube, wenn wir vor der Saison darüber gesprochen hätten, dass die Arizona Diamondbacks Anfang August die meisten Runs in der MLB erzielt hätten, da hätten wir eine anständige Quote für gekriegt. Mhm. Also kann man ihnen tatsächlich nur gratulieren. Jetzt kann man, wenn man unbedingt will, ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen, ja gut, guck dir mal die letzten 30 Tage an, von denen du gesprochen hast. Das war schon ein Soft Schedule, den sie da hatten. Mhm. Na, Blue Jays, Cubs, Royals, Pirates, Nationals, Pirates und jetzt die Guardians. Wobei die Guardians ein Team sind, wo ich das würde ich vielleicht sogar fast als äquivalent von der Leistungsstärke her in der American League zu den Arizona Diamondbacks einschätzen. Und da haben sie 3 von 3 gewonnen und zwar in sehr überzeugender Manier. Ich würde das glaube ich, gar nicht machen, diese Differenzierung und sagen, oh, das war aber ein Soft Schedule. Nee, das war sehr guter Baseball, den die Arizona Diamondbacks gezeigt haben und den sie aktuell zeigen. Und du hast es schon gesagt, so Spieler wie Ketel Marte zum Beispiel oder wie heißt er jetzt?
Corbin Carroll.
Ja, machen halt einfach sehr viel Spaß auch. Also es ist ein interessantes Team und ich finde es einigermaßen bemerkenswert, dass sie ihre letztjährige Saison in der Art und Weise schon wieder bestätigen können. Und wie gesagt, die Offensive aller Ehren wert.
Ich möchte gerade noch deine Argumentationstaktik gerade loben, die du für die Arizona Diamondbacks gebracht hast, weil erst hast du gesagt, man muss auch, wenn man Wasser in den Wein gießen will, sagt man, dass sie einen Soft Schedule haben, aber man sollte die Diskussion nicht aufmachen, warum dass sie einen Soft Schedule haben. Mwah, Chefskiss, das war nicht schlecht. Pressesprecher vom Politiker solltest du werden. Oder Politiker selber. Er ist eine ganz große Karriere vor dir. Na, nicht schlecht. Die San Diego Padres haben seit dem All-Star-Break 3 Spiele verloren, 13 Spiele gewonnen. Und einer, der sticht da unglaublich raus und das in der kompletten Saison. Und das ist jemand, auf den man vor der Saison gar nicht so gesetzt hat. Jurickson Profar ist durchaus ein bekannter Name in der MLB. War er in den letzten Jahren immer einen MLB-Club gehabt etc. und hat immer seine Leistung gebracht, aber er ging in diese Saison mit einer Slashline von 2,39er Betting Average, 3,22er On-Base Percentage, 3,83er Slugging. Das ist jetzt nicht so richtig doll, das zieht mich jetzt nicht komplett vom Sofa. In dieser Saison, 31er, wo er 31 Jahre alt ist, ist er im Moment bei einem 3,00er Betting Average, 3,94er On-Base Percentage und On-Base Percentage plus Slugging bei 8,84. Die Zahlen sind einfach extrem hoch. 400 At-Bats hat er in dieser Saison gehabt, 120 Hits dabei, 19 Home Runs, 71 RBI und er ist einer derer, die zu diesem Erfolg beitragen, von denen man es vorher gar nicht so richtig gedacht hat. Sie brauchten einen Leftfielder, haben sich Jurickson Profar geholt, aber sie haben so viel andere Leute, die in dieser Mannschaft sind, von denen man eigentlich die großen Leistungen erwartet hätte. Man hat Xander Bogart sehr viel Geld gegeben, man hat Manny Machado viel Geld gegeben, man hat auch Luis Arraez dann geholt. Aber wer ist im Moment der Kontributor? Das ist Jurickson Profar, auch wenn er letzte Nacht von einem Pitch getroffen worden ist und die San Diego Padres so ein ganz kleines bisschen gezittert haben, dass er vielleicht ausfallen würde. Aber es scheint nichts beschädigt zu sein.
Nee, ist nichts beschädigt. Er wird jetzt im Moment Day-to-Day gelistet, aber Röntgenuntersuchung hat keine strukturellen Schäden gezeigt. Er ist am Ellbogen getroffen worden, ist dann zur First Base gegangen und ist dann auch im Spiel geblieben, ist noch zur Second Base advanced und wurde dann gegen einen Pinchrunner ausgetauscht, aber es scheint tatsächlich nicht großartig was kaputt gegangen zu sein bei Jurickson Profar. Ich glaube, wenn man sich die Transactions bzw. die Wechsel im Winter anguckt oder die Signings im Winter anguckt und so ein Value-for-Money-Vergleich macht, ist Jurickson Profar sehr, sehr weit oben.
Ja.
Der Vertrag geht ja nur für diese Saison, kostet die Padres 1 Million, was in der MLB nicht wirklich viel ist im Moment. Er hat ein 3,02er Betting Average, 19 Home Runs, führt die National League mit 3,95 OBP an, hat 112 Spiele gespielt und ist jetzt zum ersten Mal in seiner 11-jährigen Karriere zum All-Star-Game eingeladen worden. Und das bekommst du für so ein, ich sag mal, das ist ja fast ein Minor League Contract. Ein Jahr, 1 Million.
Ja, also gerade in der Payroll von den San Diego Padres fällt das ja gar nicht weiter auf.
Ja, eben. Genau, ja. Und das ist also bei Stiftung Warentest würde sagen Preis-Leistungssieger.
Ja, ja, sehr gut, würden Sie sagen.
Ja, mit Stempel.
Ne? Also auf jeden 1, Fall ein 3. sehr guter Preis bekommen. Jurickson Profar ist wirklich extrem gut, aber ich habe es gesagt, seit dem All-Star-Break 13-3, die San Diego Padres, auch hier können wir uns nochmal die Statistiken seit dem All-Star-Break angucken. Xander Bogaerts, der die Saison so unglaublich schwach begonnen hatte, in den letzten 15 Tagen 49 At-Bats, 21 Hits, 429er Betting Average, 463 on base, 612er Slugging. Das ist nur ein kleines Bild.
Xander Bogaerts, 21 Hits.
Ja. Hörst du mir zu?
Ja, nee, das war noch mal eine Frage.
Achso,
21. Zwar, ich wollte meine
Erstaunen
Verwunderung ausdrücken. Ja. Xander Bogaerts, 21, wie viel Hits hat er insgesamt in Boston gehabt? 23?
Jetzt möchtest du mich aber verarschen. Jackson Merrill, 3,78er Betting Average. Manny Machado, wie ihr nennen möchtet, 3,33er Betting Average. Jurickson Profar, 3,11. Das ist extrem gut in den letzten Tagen oder in den letzten zwei Wochen seit dem All-Star-Break. Und das ist etwas, worauf wir achten müssen. Es könnte ein Dreikampf werden, wenn die Dodgers so ein kleines bisschen weiter strugglen und wenn die Padres und die Diamondbacks in den nächsten Wochen weiter so performen wie in diesen letzten zwei, drei Wochen, dann könnte aus diesem ein Team-Race in der National League West noch gerne ein Drei-Team-Race werden. Und das ist durchaus interessant. Und das habe ich vor der Saison so nicht gedacht. Und mir ist es recht, wenn das sehr spannend ist dort.
Ja, klar.
Wir gehen in die National League Central. Dort führen nämlich die Milwaukee Brewers mit 64-49. Dahinter die St. Louis Cardinals mit 59-56. Die Pittsburgh Pirates mit 56-57. Die Chicago Cubs mit 57-60. Und die Cincinnati Reds mit 55-59. 9,5 Spiele liegen zwischen dem ersten und dem letzten in dieser National League Central. Aber ich möchte so ein bisschen sagen, sie treten alle etwas Wasser. Die Milwaukee Brewers haben in den letzten, im letzten Monat sind die Brewers mit einer Bilanz von 14-15 rausgegangen. Sie haben jetzt ein ziemlich schweres Schedule dazu. Jetzt heute gegen die Braves dann nochmal, dann gegen die Reds, die Dodgers, die Guardians, dann gegen die Cardinals und dann erst gegen die A's und dann wieder gegen die Giants. Also die Milwaukee Brewers sind hier auch noch nicht zu 100% sicher. Das Schöne, was sie sich im Moment angucken können, ist, dass alle vier anderen Teams in der National League Central auch ihre Probleme haben und im Moment ist dieses vielleicht so ein bisschen die uninteressanteste Division, möchte ich sagen.
Es ist wieder so ein bisschen wie in den letzten Jahren, dass die National League Central wieder so ein bisschen in ihr natürliches Habitat zurückgekehrt ist. Ich meine das gar nicht despektierlich, aber es ist alles so underwhelming. Mhm. Es ist alles so, naja, die Brewers spielen halt 5-5 in den letzten 10, die Cardinals 5-5, die Pirates 4-6, die Cubs 6-4, die Cincinnati Reds wieder 5-5. Es ist alles so, ja, heute gewinnen wir, morgen verlieren wir, oh, ist in Ordnung. Und irgendwie kommt halt kein richtiges Race zustande. Ich hätte gedacht, die St. Louis Cardinals waren ja vor 4 Wochen oder so, waren sie ja wirklich an den Milwaukee Brewers mal dran, wurde gesagt, dass wo kommen die schon wieder her? Vielleicht haben wir hier wirklich was Interessantes und vielleicht können die Pirates auch noch eingreifen. Und guck mal, die Cubs mittlerweile mit einem positiven Rekord und so weiter. Und das hat sich alles wieder eingenordet. Die Brewers spielen halt ihren Stiefel runter und ich meine das wirklich gar nicht negativ. Die Brewers spielen ihren Stiefel runter und die Brewers sind im Moment sowas wie ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Und die Teams dahinter, die verpassen es halt, da näher dran zu kommen. Und wenn man sich die Run Differentials anguckt, dann weiß man auch warum, weil sie halt bei allem, was sie machen, einfach nur mehr mittelmäßig sind. Da ist nichts Aufregendes. Am aufregendsten sind vielleicht noch die Pirates, weil du da halt vielleicht noch das Potenzial sehen kannst.
Ja, und du hast Paul Skeens. Ich möchte über einen aufregenden Spieler noch sprechen bei den Milwaukee Brewers. Das ist Jackson Chourio. Jackson Chourio ist in diesem Jahr, hat er sein Debüt gegeben am 29.03., also zum ersten zum Opening Day der Milwaukee Brewers. 2021 ist er von den Brewers als International Free Agent gesigned worden, damals mit einem Signing-Bonus von 1,9 Millionen Dollar. Und er hat in dieser Saison bislang so derbe abgeliefert, dass es wirklich eine wahre Freude ist. Und das vor allen Dingen jetzt in den letzten ein, zwei Monaten. Wenn man sich auf seine letzten 30 Spiele stürzt, hat man 121 At-Bats, 42 Hits, 19 RBI, 8 Walks, 19 Strikeouts, 7 Stolen Bases, ein 3,47er Batting Average, 3,88er On-Base Percentage. Das Slugging ist über 500. Das ist richtig gut. Und er ist der aufregendste Spieler, den die Milwaukee Brewers im Moment haben. Er ist 20 Jahre alt. Er ist, wie gesagt, vor 3 Jahren erst als International Signing bei den Milwaukee Brewers angekommen und ist im Moment einer der aufregendsten Spieler, die Liga zu bieten hat. Und das ist wirklich eine coole Geschichte.
Ja.
Ich möchte ein bisschen Begeisterung hier äußern. Ich suche auch im Dreck nach den Diamanten.
Ja. Ich finde, Dreck ist auch zu viel gesagt. Das ist ja nicht mal Dreck. Das ist ja in Ordnung. Guck mal, die Brewers haben die letzten beiden Spiele gegen die Braves, über die wir tatsächlich nochmal reden
müssen. Ja, wir müssen gleich unbedingt über die Braves sprechen.
So gestaltet, wie man sich das vor der Saison vielleicht nicht hätte träumen lassen. Und ja, es ist alles gut bei den Milwaukee Brewers. Aber wie gesagt, ich sehe im Moment kein Race.
Ich auch nicht.
In der Central. Das ist eigentlich schade, weil wir hatten ja gesagt, dass die Central vielleicht eine der spannendsten Divisionen in der MLB dieses Jahr sein kann. Vielleicht nicht vom Niveau, aber von der Knappheit des Ergebnisses. Und das sehe ich im Moment leider gar nicht. Und das trägt halt auch nicht dazu bei, dass ich super viel National League Central Baseball gucke.
Ich auch nicht. Gibt es außer dem Divisionssieger einen Playoff-Teilnehmer aus der National League Central?
Es kommt ein bisschen, glaube ich, auf die Cardinals an. Also die Pirates sehe ich nicht, die Cubs sehe ich auch nicht. Wenn die Cardinals, und die Cardinals müssen es wahrscheinlich erstmal selbst wissen, wollen wir das überhaupt?
Ich glaube, wollen tun es alle.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also ja. bei den Cardinals ist ja immer dieser dieses Selbstverständnis im Raum, dass sie sagen, wenn wir wollen, holen wir jetzt noch 3 Minor Liga hoch und dann gewinnen wir auch noch die Division. Mhm. So, bis jetzt haben sie es nicht gezeigt. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Ich glaube, dass wir in der West, wenn es so weitergeht, 2 sehen werden. Mit den Diamondbacks und den Padres. Und die Braves und die Mets in der East müssen sich auf die Hinterbeine stellen. Ich sehe die Cardinals im Moment nicht im Wildcard-Rennen.
Mich nerven die Cubs. Das Warum? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist ein sehr talentiertes Team. Ich finde, die haben gerade in der Offensive haben sie sehr viele gute junge Leute dann auch beisammen, beziehungsweise Leute, die nicht schon den Zenit ihres Könnens überschritten haben. Wenn du es anguckst, Seiya Suzuki, Nico Horner, Ian Happ, Dansby Swanson, auch Christopher Morel. Und trotzdem ist das biederer Durchschnitt, was die Chicago Cubs anbieten.
Was hast du denn erwartet?
Mehr.
Wirklich?
Ja.
Also ich müsste nochmal unsere Prediction-Sendung von Anfang des Jahres mir anhören zur National League Central. Ich glaube, ich habe nicht mehr erwartet.
Nee, weil du nie von den Cubs was erwartest. Ich glaube, zwischen meiner Prediction und dem, wo ich dann angefangen habe, mehr zu erwarten, liegt dann auch noch ein bisschen was.
Okay.
Sie haben eine gute Rotation mit Shota Imanaga, mit Jameson Taillon, mit Justin Steele, mit Javier Assad. Das ist wirklich eine gute Rotation, die gute Zahlen abliefert. Und trotzdem kommen sie im Moment nicht vom Fleck. Und das geht mir auf den Keks.
Okay.
So, das sind meine 2 Cents.
Andreas, in Ordnung.
Das ist ein Safe Space hier.
Wer bin ich, dir deine
so sieht's aus.
Auf den Keks gehen zu beurteilen?
Genau, ne? So sieht's aus. Lass uns aus der National League Central schnell in die National League East gehen, weil dort haben wir wirklich ein bisschen was zu besprechen. Die Philadelphia Phillies führen mit 68-46, profitieren allerdings im Moment ein kleines bisschen davon, dass die Atlanta Braves mit 60-53 komplett lost im Moment scheinen. Die New York Mets, dass der Hype rund um Ceremonial First Pitches so ein bisschen abgeebbt ist mit 60-54. Die Washington Nationals 52-63 und die Miami Marlins mit 43-72. Die Philadelphia Phillies sind seit dem All-Star-Break bei 6 Siegen und 12 Niederlagen. Müssen wir uns Sorgen machen um die Phillies? Jemand wie Bryce Harper trifft im Moment nicht, dafür trifft aber Kyle Schwarber wie kein Zweiter.
Ja, und du hast die Sendung eingeläutet mit "Wir sind in den Dog Days". Mhm. Passiert. Keinerlei Sorgen müssen wir uns um die Phillies machen. Null.
Gut, das ist doch in Ordnung.
Ja.
Ja. Kyle Schwarber in seinen letzten 56 At-Bats, in seinen letzten 47 At-Bats mit 20 Hits, denkt man ja so auch nicht, ne? 8 Home Runs von diesen 20 Hits.
Hat 18 RBI. Jetzt irgendwie, was hatte ich gelesen, hat er irgendwie 3 Home Runs in den letzten 5 Spielen oder irgendwie sowas?
Ja, muss auf jeden Fall, weil Kyle Schwarber im Moment wirklich trifft wie nichts Gutes. Und er ersetzt dann im Moment Brandon Marsh, Bryce Harper und Trey Turner, die alle einen Betting Average von unter 200 haben in den letzten 15 Tagen, / seit dem All-Star Break, die gar nicht wiedergekommen sind aus dem All-Star Break. Er und Alec Bohm und Nick Castellanos müssen im Moment die Last der Phillies auf ihren Schultern tragen. Hast du das mitbekommen? Es gab wieder so eine Geschichte, dass zwei Kommentatoren eigentlich ein Thema anfangen wollten während eines Castellanos At-Bat und er dann einen Homerun geschlagen hat und sie dann gesagt haben, warum fangen wir überhaupt Geschichten an während eines Castellanos At-Bat? Wir kommentieren die einfach und machen unsere Geschichte danach.
Ja. Das ist auch bei Kommentatoren eine Lernkurve. Ja,
und die ist im Moment sehr, sehr steil. Ja. Ach ja. Dieses At-Bat damals, als der Reds-Kommentator seinen homophoben Spruch gebracht hat und sich danach entschuldigen wollte und dann Nick Castellanos den Homerun geschlagen hat. Herrlich, das könnte ich mir jeden Tag angucken. Aber Nick Castellanos, wie gesagt, Alec Bohm und Kyle Schwarber tragen die Offensive im Moment von den Philadelphia Phillies. Und jetzt müssen wir zu einem Team kommen, wo wir uns vielleicht wirklich ein kleines bisschen Sorgen machen müssen. Die Atlanta Braves.
Ja.
Die Atlanta Braves haben die letzten 4 Spiele verloren. Ich habe in jedem Podcast bislang, in jedem Podcast 2024 von Just Baseball, habe ich gesagt, ich mache mir keine Sorgen um die Atlanta Braves. Ich möchte dieses Urteil revidieren mit heute.
Andreas macht sich Sorgen um die Atlanta Braves.
Ja.
Haben wir auch schon eine Instagram-Kachel?
So, endlich. Ich mache mir Sorgen um die Atlanta Braves, weil das, was sie im Moment für einen Baseball spielen, ist langweilig, ist uninspiriert, ist schlecht. Sie haben die ersten beiden jetzt gegen die Brewers verloren und das nicht irgendwie, sondern 0-10 und 5-8. Sie haben vorher 2 gegen die Marlins verloren, gegen die Marlins, die wirklich
7-0, ein Shutout gegen die Marlins kassiert.
Genau, sie haben die ersten 2 Spiele in dieser Serie gegen die Marlins gewonnen, aber danach haben sie 2 Spiele verloren. Sie haben die Brewers-Serie haben sie gewonnen, dann haben sie gegen die Mets eine 2-2-Serie gehabt und gegen die Reds haben sie 0-2 gehabt, weil das ist, zwei Spiele waren rained out und gegen die Cardinals haben sie auch 1-2 verloren. Sie haben noch einige Spiele nachzuholen, gerade weil nach dem All-Star-Break ist ein bisschen Regen runtergegangen Richtung Atlanta, aber das, was sie im Moment spielen und seit dem All-Star-Break spielen, ist wirklich schwach. Und so langsam muss man sich wirklich Sorgen machen um dieses Team, um die Atlanta Braves, die, und das müssen wir immer wieder sagen, sehr, sehr viele Verletzungsprobleme in diesem Jahr haben. Aber die Mannschaft oder das Team sollte trotzdem stark genug sein, um sich ohne große Probleme für die Playoffs zu qualifizieren.
Ja, das Problem ist wirklich die Unwucht im Team zwischen Offensive und Defensive. Das Pitching ist immer noch absolut elites Pitching. Mhm. Sie machen einfach viel zu wenig offensiv. Sie haben viel zu wenig Runs gescored. Sie kommen viel zu wenig auf Base. Sie haben eine absolut Playoff-unwürdige Offensive. Und diese Unwucht ist halt ja der Grund dafür, dass sie halt da rumdümpeln, wo sie rumdümpeln. Sie gewinnen dann vielleicht mal ein Spiel, wo sie 4 Runs machen, dann gewinnen sie eins, wo sie 5 Runs machen. In dem Moment, wo das Pitching mal einen kleinen Slump hat, kommt die Offensive nicht dahinter, das auszugleichen. Und das ist halt etwas, was ich vor der Saison so nicht erwartet habe. Marcell Ozuna führt alle Offensivstatistiken an. Alle. Du hast mit Matt Olson, mit Austin Riley, mit Orlando Arcia, Ozzy Albies, mit Kellenick, wie heißt der?
Kellenick,
ja, mein Gott, du weißt doch, wen ich meine.
Ja, ja, die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht unbedingt.
Hast du Leute, wo du vor der Saison viel mehr erwartet hast und es kommt tatsächlich nichts. Ja, sie haben viel Verletzungspech, sehe ich ein, aber trotzdem ist die Offensive etwas, was mich dieses Jahr einigermaßen ratlos zurückliegt, und es kann nicht nur an Ronald Acuña Jr. liegen, dass der nicht dabei ist. Muss irgendwas Tieferes liegen, und wenn ich mir MLB-Mechanismen der letzten Jahre oder Jahrzehnte angucke, dann bin ich mir sehr sicher, dass die Atlanta Braves im Winter Hitting Coaches austauschen werden.
Ja, Brian Snitka ist, glaube ich, unangetastet weiterhin bei den Braves, aber ich verstehe es auch nicht. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren das Modell der Atlanta Braves immer wieder gelobt. Sie haben junge Spieler, sie haben junge, talentierte Spieler, sie geben denen Verträge, wo man sagt, das ist unter Wert, beziehungsweise würden sie mehr bekommen. Jetzt wissen wir noch nicht, was in Georgia an Steuern gezahlt wird, etc. Aber man hat es immer wieder gelobt, und ich habe immer gedacht, das ist eine gut geölte Maschine. Und in diesem Jahr scheinen sie komplett überhaupt nicht aus dem Knick zu kommen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass sie uninspirierten Baseball spielen, das hast du jetzt nochmal mit Zahlen unterfüttert, beziehungsweise mit der Offensive. Das Pitching ist nach wie vor wirklich sehr, sehr gut. Und die Offensive kommt überhaupt nicht aus dem Knick. Und da sind Leute dabei, die nicht verletzt sind, wie Matt Olson, der eigentlich eine Offensivmaschine sein sollte. Da sind Leute mit dabei, wie Marcell Ozuna. Du hast ihn erwähnt, Jared Kelenic, Travis Dunno auch, Ozzy Albies. Die einfach nicht aus dem Knick kommen. Und
überhaupt
das ist etwas,
nicht aus dem Knick kommen.
Ja, gar und das ist etwas, was mich tatsächlich umtreibt und in diesem Fall jetzt auch so langsam wirklich besorgt. Jetzt gucken wir uns nochmal das Schedule an für die nächsten Wochen für die Atlanta Braves, und sie spielen jetzt heute nochmal gegen die Brewers. Dann machen sie einen quasi 2 Wochen Auswärtstrip bei den Rockies, bei den Giants und bei den Angels. Das ist jetzt eine ziemlich gute Chance, eigentlich einen West Coast Trip erfolgreich abzuschließen, weil du spielst gegen 3 Teams, die nicht unbedingt die Sahne auf dem Eis der MLB sind. Ich habe es mal ein bisschen, das passt nicht so richtig, ne? Auf jeden Fall solltest du in diesen 9 Spielen, die du jetzt hast, im Westen der Republik, Ostküstenteams haben damit immer so ein bisschen Probleme, auch wenn Atlanta so ein bisschen weiter innerhalb ist, aber solltest du Boden gut machen, und wir gucken uns das nächste Woche an, was die Braves machen, aber das im Moment ist wirklich nicht gut. Eine Geschichte habe ich noch zu den Atlanta Braves. Nächste Saison wird es ein Spiel geben auf dem Bristol Motor Speedway.
Oh, das habe ich gelesen.
In Tennessee. Ja. 150.000 Zuschauer.
Gegen Cincinnati, ne?
Genau, gegen die Cincinnati Reds wird es nächstes Jahr ein Spiel geben. Die Atlanta Braves, das ist in Tennessee, das ist, glaube ich, 3-4 Autostunden von Atlanta entfernt. Und dieser Bristol Motor Speedway, das ist eigentlich eine NASCAR-Strecke, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer für NASCAR genutzt worden ist. Und dort wird nächstes Jahr ein Spiel stattfinden. Und das letzte Mal, dass eine Sportart außerhalb von NASCAR dort stattgefunden hat, das war mal ein NFL-Spiel, was dort stattgefunden hat. Und das wird am 2. August 2025 wird es dort stattfinden, zwischen den Atlanta Braves und den Cincinnati Reds. Und ich glaube, da können wir uns ein bisschen drauf freuen.
das ist halt der tiefe, tiefe Süden. Ne?
Ja.
Ich glaube, das könnte auf jeden Fall hervorragendes Tailgating geben.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das es gibt Fleisch mit Fleisch.
Ja, Fleisch mit Fleisch und Dosenbier.
Mhm. So, genau. Ah. Dann haut man sie auf Tische. Das macht man auch in Buffalo, aber ne, das macht man vielleicht dann auch im tiefen Süden dort.
Das ist dann, Austin Riley hat gesagt, es wird wie SEC-Football. Mhm. Ich hoffe nicht. SEC-Football ist, na egal, anderes Thema.
Ich kenne mich mit College-Football nicht aus, deswegen kannst du mit mir darüber nicht reden.
Smash-Mouse-Running-Football. Furchtbar.
Ja, wie gesagt, das war keine Ahnung. Müssen wir uns Sorgen um die New York Mets machen?
Nee.
Fünf ihrer letzten 8 Spiele haben sie verloren.
Ja, aber die New York Mets kommen aus einer... Die New York Mets haben keine Fallhöhe, Andreas. Weißt du? Es kann sein, dass sie die Playoffs verpassen. Trotzdem ist das kein Grund, sich Sorgen zu machen um die New York Mets. Weil seit dieser Grimace-Geschichte ist das, glaube ich, eine Saison, die, egal wie sie ausgeht, so angenommen wird von den Mets-Fans. Es ist halt so. Und sie sind 6 Spiele über 500. Es gab viel, viel dramatischere Situationen in dieser Saison. Und ich mache mir tatsächlich keine großen Sorgen. Es ist halt auch kein wirklich fantastischer Baseball, der da aktuell gespielt wird. Aber ja, für mich sind sie schon noch ein Team, was um die Playoffs mitspielen kann. Und ehrlich gesagt, wenn ich Atlanta und die New York Mets miteinander vergleiche, dann mache ich mir deutlich mehr Sorgen um Atlanta als um New York.
Ja, ich glaube ich eben auch. Und wenn es hart auf hart kommt, kommt Grimace nochmal und macht nochmal einen Sam Ramone in First Pitch. Genau. Oder nimmt vielleicht einen Pinch-Hit.
Schau mal näher, ne?
Ja.
Sollte der wirklich langsam mal zum Friseur?
Quatsch. Solange die Mütze noch drauf passt, ist alles in Ordnung.
Passt sie denn noch drauf oder wird die da jedes Mal reingeschossen mit irgendeinem Tacker?
Wahrscheinlich wird sie reingeschossen. Aber es ist ja nur wichtig, dass sie irgendwie drauf passt und dass er nicht irgendwann zu den New York Yankees getradet wird. Das sind die zwei Dinge, die passieren.
Das ist wahr, aber also ich habe mir die Frage wirklich gestellt. Das hat ja auch Gewicht.
Mhm.
Ne? Mittlerweile.
Kann ich nicht mitreden. Haare und Gewicht kann ich nicht mitreden.
Ja, aber du weißt, dass Haare existieren.
Ja, das weiß ich.
Wie ist das Konzept Haare bewusst? So. Und ich weiß nicht, als Pitcher, ich glaube, mich wird das kolossal stören.
Ja, mich auch.
Weil das ist ja, ich meine, der Kopf schwingt ja zur Seite.
Mhm.
Aber ja, gut.
Mich darfst du als
am Ende muss er es selbst wissen.
Mich darfst du als Unbeteiligten wirklich nicht fragen.
Spielt eine gute Saison.
Ja, definitiv. Ne,
also jetzt nicht, wo du sagst, oh mein Gott, das wird Cy Young oder so, aber er spielt eine gute Saison.
Aber die Frage muss erlaubt sein, ob die New York Mets sich einen Gefallen getan haben, dadurch, dass sie zur Trade-Deadline aktiv geworden sind als Buyer und nicht als Seller und damit vielleicht zukünftigen Erfolg ein kleines bisschen in Frage gestellt haben. Hinterher sind wir immer schlauer, das ist immer das Schöne.
Ja. Naja, gut. Hättest du es in New York verkaufen können, wenn du in der Situation der New York Mets bist und dann einfach nichts machst? Ich glaube nicht.
Sie haben vor der Saison es verkauft. 2026 sind wir erst wieder konkurrenzfähig. Das ja, haben sie versucht zu verkaufen.
Jo, aber das ist ja auch in Ordnung. Wenn sie 10 Spiele unter 500 gewesen wären, sind sie aber nicht.
Ja.
Und dann hast du halt diese Grimace-Geschichte, dann hast du dieses Mets-Miracle und ich glaube nicht, dass du es in einem Markt wie New York dann verkaufen kannst und sagen kannst, ja, aber wir haben es euch ja vor der Saison gesagt, wir spielen jetzt hier ein bisschen mit, aber 26 greifen wir dann wieder an. Ich glaube, das geht nicht.
Gehen wir rüber in die American League West. führen die Houston Astros mit 59 und 55, die Seattle Mariners nur ein halbes Spiel dahinter, 59 und 56, die Texas Rangers bei 54 und 61, die Los Angeles Angels bei 50 und 64 und die Oakland A's bei 48 und 68. Die Oakland A's sind schon fast bei 50 Siegen, nach wie vor ein Team, was ich glaube zu den drei Most Improved Teams nach drei Viertel oder nach zwei Drittel der Saison zu zählen ist, weil sie am meisten Siege draufgepackt haben gegenüber letztem Jahr. Das am meisten improvede Team sind die Kansas City Royals, aber die Oakland A's sind auf Platz 2 oder auf Platz 3, was mehr Siege als letztes Jahr angeht. Also nach wie vor von uns keinerlei Hate, was die Mannschaft der Oakland A's angeht, sondern nur Hate Richtung John Fisher.
Absolut. Wenn du vor der Saison gesagt hättest, dass die Oakland A's diese Saison eine realistische Chance haben, 100 Niederlagen zu vermeiden, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, hahaha, Blödsinn. Ja. Die kriegen 110, 115 Niederlagen. Und die A's haben tatsächlich die realistische Chance, 100 Niederlagen zu vermeiden. Und das finde ich für die Umstände, die dort in Oakland sind, für die Mannschaft ein absolutes Miracle.
Also ja, definitiv.
Kein Hate, null.
Null Hate. Hate gibt es hoffentlich auch nicht so ganz viel von uns gegen die.
Ich habe eine Sache vergessen, Entschuldigung. Bitte. Gestern Abend gelesen in der National League East. Weißt du, wie hoch die Payroll der Miami Marlins in diesem Jahr ist?
Ich habe es gelesen, irgendwie bei 15 Millionen oder so.
15,3 Millionen.
Ja, fürs aktive Roster im Moment.
Ja, für 26-Mann-Roster. Mhm. Was?
Ja.
Wie geht das?
Ja.
Ja.
Okay. Das ist wirklich haarig.
Entschuldigung, das habe ich eben vergessen, aber ich wollte es nur kurz erwähnt haben, dass es etwas ist, was mich aus den Socken gehauen hat. Du warst bei den A's.
Nee, nicht mehr bei den A's. Ich bin jetzt bei den Astros, die die Division anführen mit 59 und 55, trotzdem nach wie vor keinen guten Baseball spielen und nur davon profitieren, dass die Seattle Mariners eine derartige Diskrepanz zwischen Pitching und Hitting haben. Es gab in dieser Woche eine Grafik auf Instagram, die haben wir auch geteilt, dass die Seattle Mariners in fast allen Pitching-Statistiken, die es so gibt, unter den Top 3 sind der Liga. In fast allen. Und in fast allen Offensivstatistiken im Moment Flop 3 sind, zu den schlechtesten drei Teams gehören. Und wir zählen eine Liga, in dem die White Sox dabei sind, in dem die Rockies dabei sind und in dem die Marlins dabei sind. Und dort gehören und die Seattle Braves Mariners
in der Offensive.
Was bitte?
Und die Braves in der Offensive.
Ja, Braves jetzt erst in den letzten Wochen. Aber dass die Seattle Mariners im Moment so abstinken, was das Hitting angeht, und das ist ja ein Thema, worüber wir dann auch schon gesprochen haben, ist das große Glück der Houston Astros, die im Moment auch keinen guten Baseball spielen, aber ja, so ein bisschen dadurch profitieren, dass die anderen Teams so schwach sind. Und sie kriegen dann den einen oder anderen No-Hitter beziehungsweise fast No-Hitter von ihrem Pitching. Aber nach wie vor ist für mich ein Team wie die Houston Astros finde ich im Moment nicht so furchteinflößend wie in den letzten Jahren noch.
Nee, auf gar keinen Fall. Die Houston Astros mit 59 Siegen führen da in der American League West. Wenn man sich die anderen Führenden in den Divisionen anguckt, die Guardians haben 67 Siege, die Orioles haben 68 Siege, die Phillies haben 68, die Dodgers haben 66 und die Brewers haben 64. Sie sind das einzige Team, was eine Division anführt, was noch keine 60 Siege hat. Und die Astros, wenn man sie in andere Divisionen setzt, sind irgendwo im Mittelfeld unterwegs. Die haben halt wirklich nur Glück, dass ihre Division, dass die West insgesamt tatsächlich die schlechteste ist, ich glaube, in der gesamten MLB.
Ja.
Wenn man die fünf Teams nimmt als Division, dann ist es die schlechteste Division, was Leistungsstärke in der MLB angeht. Von ein paar Teams hat man es erwartet, von anderen eher nicht. Die Seattle Mariners hatten uns am Anfang der Saison oder bis in den Mai, Juni ja so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass sie dieses Jahr wirklich konkurrenzfähig sind. Das ist wieder runtergegangen. Die Texas Rangers treten auch nur auf der Stelle. Die Houston Astros, das sieht so belanglos aus, was die machen. Weißt du, es ist so, ja, wir gucken mal, dass wir oben dabei sind. Und in den letzten zwei Wochen der Division gewinnen wir halt 8 von 10 und dann sind wir halt Divisionssieger. So, es, wenn man es mit Olympia vergleicht, ist es wie ein Vorlauf über 1500 Meter von den Houston Astros. Sie sind hoher Favorit, aber es reicht auch, wenn sie halt erst die letzte Runde richtig laufen.
Ich bin sehr gespannt, ob sie die letzte Runde hinkriegen, dass sie die im Vollsprint laufen können.
Ja, dafür ist das Team individuell, glaube ich, zu gut immer noch im Vergleich zu den anderen.
Bin sehr gespannt.
Aber ich sehe, also Angst machen sie mir auch nicht im Moment.
Nee, mir machen sie auch keine Angst. Das gebe ich offen zu. Das ist etwas, wo ich sage, sie wären im Moment in der American League West, in der American League Central auf Platz 4 und in der American League East auch auf Platz 4. Sie wären auch hinter den Boston Red Sox im Moment, hinter den Kansas City Royals. Das ist
in den anderen Divisionen vielleicht gar kein Playoff-Kandidat mehr.
Hast du noch was zu AL West? Weil ich habe jetzt nichts mehr dazu.
Mike Trout.
Ist er wieder, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das hast du nicht mitbekommen. Die Saison von Mike Trout ist beendet.
Ach so, das habe ich, das war letzte Woche direkt nach unserer Aufnahme. Mike Trout muss seine Saison beenden.
Meniskus. Ja. Meniskus gerissen im linken Knie. Saison von Mike Trout wieder mal beendet. Absolutes Drama. Der vielleicht beste, kompletteste Baseballspieler der letzten 10 Jahre. Ein Baseballspieler, von dem wir immer gesagt haben, was wir für ein Glück haben, in einer Zeit zu leben, wo Mike Trout aktiv Baseball spielt. Ich will jetzt noch nicht der Unvollendete über ihn schreiben, aber alle Zeichen gehen dahin. Die zweite Saisonhälfte von Mike Trout in seiner Karriere ist durchzogen von Rückschlägen, von Verletzungen, von auch Enttäuschungen. Jetzt hat er sich halt den Meniskus im linken Knie gerissen, Saison beendet. Interessiert für die Saison der Angels wahrscheinlich am Ende eh nicht. Aber als individuelles Schicksal in Anführungsstrichen schon wieder eine Geschichte, die mich wirklich traurig macht,
weil Mike Trout
das Earning aus seinem Talent ist halt einfach zu gering.
Ja, also ist ja letzten Endes ist ja nicht ihm überlassen, dass das Earning aus seinem Talent zu gering ist. Er wird ja immer gehindert von seinem Körper. Was mich an Mike Trout immer so fasziniert hat und wo ich dann auch immer Mike Trout-Fan war und auch immer geguckt habe, was hat Mike Trout letzte Nacht wieder gemacht, das war dieses Unprätentiöse, was er an sich hat. Mhm. Also, und das ist nach wie vor das Unprätentiöse, was er an sich hat. Er möchte gerne mit den LA Angels, die ihm so einen Mördervertrag damals gegeben haben, möchte er gerne die Playoffs erreichen. Er möchte gerne nochmal eine Riesensaison zusammenbauen. Und er hat ja auch gut angefangen in dieser Saison. Er hat ja dann dieses Base-Stealing gehabt. Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass in irgendeiner Weise, dass ich hier geschont werde oder dass ich mich zurückhalten muss oder so. Das möchte ich nicht. Und zack, ist ihm dann auch das Knie rausgesprungen und Meniskus jetzt. Und das ist wirklich, wirklich bitter. Und wir haben in den letzten Jahren, in denen wir diesen Podcast machen, haben wir so häufig über seine Statistiken gesprochen, wen er in der Wins Above Replacement-Rangliste als Nächsten einholt. Aber dass ihn sein Körper so im Stich lässt, das ist wirklich ganz bitter. Das ist wirklich ganz schade.
Ja. Ich hatte mit Florian, oder war das sogar hier im WhatsApp-Chat? Ich habe mit Florian drüber gesprochen. könnte Mike Trout sagen, Feierabend?
Ja, er könnte es sagen, aber dann müsste er auf seinen kompletten Restvertrag verzichten. Ich glaube, das würde er auch tun, wenn er wüsste, dass er nicht mehr in diese Form kommen könnte, die er mal hatte. Ich glaube, der versucht es noch.
Ich hoffe es, ehrlich gesagt.
Ja, ich hoffe es auch.
Gute Besserung, Mike,
gute Besserung.
Falls du uns hörst.
Dies ist ein Mike Trout Fan-Podcast.
Ist es, ist es.
Und damit gehen wir in die American League Central. Die Cleveland Guardians waren bis letzte Woche das heißeste Team der Liga, haben jetzt prompt die letzten fünf verloren. 67-47. Dahinter die Minnesota Twins, 63-50, nur 3,5 Spiele zurück. Die Kansas City Royals, die wir, Axel und ich, die letzten 3 Tage mal sehr genau ins Visier genommen haben, bei 64-52. Die Detroit Tigers bei 55-60. Und die Chicago White Sox bei 28-89 Niederlagen. Sollen wir jetzt gleich über die Chicago White Sox sprechen?
Sie haben ein Spiel gewonnen.
Ja, sie haben ein Spiel gegen die A's gewonnen, haben nach 21 Niederlagen in Folge ein Spiel gewonnen. Und ich habe heute gelesen,
minus
wenn man
248 Runs, Andreas.
Wenn man ihre 21-Spiele-Serie oder 21-Niederlagen-Serie und ihre 14-Niederlagen-Serie, die sie vorher schon mal hatten, rausnehmen würde aus ihrer Rechnung, aus ihrem Dings, dann hätten sie immer noch die niedrigste Win-Percentage der kompletten Liga.
Ist das so?
Ja.
Das ist eine harte Statistik.
Ja. Wenn man die 35 Niederlagen rausnehmen würde, hätten sie immer noch die niedrigste Win-Percentage der kompletten Liga.
Das ist eine harte Statistik. Ja, fällt mir tatsächlich wenig zu ein. Das ist auch mittlerweile, also mir tun die Spieler schon leid. Wirklich sagen. Ich glaube als Sportler, so, das machst du ja nicht mit Absicht. Ne? So, nee. Du sagst ja nicht, ach, jetzt ist alles egal, es spielt keine Rolle mehr. Mir tun Spieler da von den Chicago White Sox mittlerweile leid, weil sie halt erstens von ihrem Front Office komplett im Stich gelassen werden, weil so eine Dynamik da reingekommen ist, dass sie ja gebrandmarkt werden als Leute, die nichts können. Und das ist schon hart in Teilen, wirklich. Es ist eine Saison, die wir so auch noch nicht erlebt haben, seit wir Just Baseball machen.
Nein, haben wir nicht. Und wir haben einige fiese Saisons erlebt von Houston Astros also ganz zu Anfang.
Genau, am Anfang die Astros. Du hast mal dieses völlige Kaputtgehen der Athletics nach dem All-Star-Break gehabt, wo sie, glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte 12 Spiele gewonnen haben oder irgendwie sowas. Aber über die Saison eine derart desaströse Mannschaft haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Und wenn du Anfang August bei 61 Spielen unter 500 bist, ja, herzlichen Glückwunsch.
Wenn sie die meisten Niederlagen in der Geschichte der MLB verhindern wollen, das waren damals die 1962er Mets mit 43-119, dann müssten sie jetzt 15 Siege und 30 Niederlagen haben in den letzten 45 Spielen. Und 15 und 30 klingt im Moment, was die White Sox angeht, nicht unbedingt realistisch. Das wäre ein 3,33er Win Percentage. Das haben sie einfach im Moment nicht. Und Chicago hat 42 Mal geführt und noch verloren. Sie sind die Leader in der MLB bei den meisten Führungen, die noch abgegeben worden sind und die zu Niederlagen geführt worden sind, von 1, 2 und 3 Run Games. Und Sie haben das einzige Mal 1970 haben sie 106 Niederlagen gehabt und sie sind jetzt bei einer 99,9% Chance, diese 106 Niederlagen auf jeden Fall zu erreichen. Und alles ist schlecht. Ich habe einen großen Artikel oder einen längeren Artikel gelesen, wo ein Journalist das Clubhaus beschrieben hat. Und er sagte, ja, die Jungs versuchen alle ihr Profi-Dasein zu rechtfertigen. Also sie machen ihre Arbeit. Es ist nicht so, dass sie jetzt hier komplett alle besoffen morgens rumlaufen oder so. Das sind alles Profis, die wollen alle diesen Erfolg haben. Aber er sagte, es ist keine Wut mehr da. Es ist einfach nur noch Frustration und es ist Leblosigkeit in diesem Clubhaus. Und dann kommt jemand wie Pedro Grifol, der Manager der White Sox, und haut das Team in die Pfanne, wenn sie gegen einen überragenden Pitcher an den Start gehen. Und danach haut er das Team in die Pfanne. Und Pedro Grifol ist wohl auch einer, der auf dem Hot Seat ist und der wohl diese Saison wohl noch machen darf, weil lohnt ja eh nicht, aber nächste Saison dann wohl auch nicht mehr bei den White Sox sein wird. Sie wollen alle, die Fans wollen alle, dass das Team verkauft wird, dass Jerry Reinsdorf...
Ja, Jerry Reinsdorf muss es, es geht ja nicht anders. Mhm. Also, wenn der sagt, nö, ich mach weiter, dann müssen sie nächste Saison gar nicht antreten.
Ja. Ja. Es ist also wirklich eine ganz, 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 ganz große Katastrophe, was die Chicago White Sox machen. Und alle White Sox-Fans tun mir wirklich leid, weil man guckt es ja auch nicht an. Also wäre ich White Sox-Fan, ich hätte keine einzige Minute in den letzten Monaten gesehen von den White Sox.
Clemens Kurek, der uns ja auch ab und zu mal zuhört, schrieb diese Tage auf Blue Sky, schrieb er mir so, er guckt es halt nicht mehr,
ja,
weil es so ein Trainwreck ist und weil es so ein so wenig Spaß macht. Und ich hatte halt nur geschrieben, die White Sox haben ihr 20. Spiel in Folge verloren, wenn sie jetzt noch einmal verlieren, bla bla bla, ne? So die Statistik einfach nur reingeschrieben. Und dann schrieb irgendein Ami, der das gelesen hatte, schrieb zurück, beziehungsweise hat diesen Tweet dann zitiert und hat gesagt, es ist etwas, wie hat er es geschrieben, es ist etwas sehr Unnatürliches, wenn man in einer fremden Sprache über die White Sox liest. Es hat sowas Harsches, als würde aus weiter Ferne ein Desaster kommentiert. Mhm. Und ich glaube, dass die White Sox mit dieser Saison, an dieser Saison werden sie zu knabbern haben. Das kriegst du auch nicht mit einem Winter raus.
Nee, das bleibt in den Klamotten.
Ja.
Na, also. Die Chicago White Sox, ich gebe ganz offen zu den anderen Teams in der National oder in der American League Central habe ich im Moment nichts. Wir müssen gerade über die Royals sprechen, das muss ich noch gerade erzählen. Jeder Superlativ, den man gebrauchen kann, sollte auf Bobby Wood Jr. verwendet werden. Was der für eine Saison spielt, es ist der absolute Wahnsinn. In den 3 Spielen gegen die Red Sox hat er jetzt 6 Hits gehabt. Der ist einfach nicht auszukriegen. Der hat eine On-Base-Percentage von knapp 400, 3,49er Betting-Average in dieser kompletten Saison. Der Junge ist 24 Jahre alt und ist jetzt der absolute Franchise-Player schon von den Kansas City Royals und ist auf dem besten Wege, MVP zu werden. Also, beziehungsweise er ist in der MVP mit, also in der MVP-Shortlist ist er mit dabei in der American League. Ja, Aaron Judge es muss natürlich dazu gezählt werden, etc., aber was Bobby Wood Jr. in dieser Saison abliefert, ist der absolute Wahnsinn.
Und was für Bobby Wood Jr. ein Karrierebooster sein wird, das sage ich jetzt, 2024, er ist Shortstop und als Shortstop wird er sein nächster Vertrag wird riesengroß sein. Mhm. Weil die kannst du gebrauchen. Und da gibt's Needs bei größeren Teams als bei den Kansas City Royals. Heute Nacht 2 Home Runs, 4 RBIs gegen die Boston Red Sox und das Spiel damit alleine gewonnen.
Ja. Ah. Bobby Witt Jr. ist im Moment...
Raus! Mag dich nicht.
Er wird einen Riesenvertrag unterschreiben und die Kansas City Royals tun gut dran, ihm einen großen Vertrag anzubieten, weil er ist der Franchise-Player und er hat die Hoffnung nach Kansas kann City zurückgebracht.
Kann er nicht machen. Kann er nicht machen. Kann ich da bleiben?
Natürlich muss er.
Nee.
Natürlich.
Nee.
Natürlich. Er bleibt doch.
Dann agree to disagree. Wir werden drüber reden, wenn er unterschrieben hat.
Ja, er wird auch unterschreiben. So.
Ja, ja.
Ja, ja. Okay. Eins gerade noch zu den Minnesota Twins. Max Kepler mit einem 2,62er Betting Average, 3,16 on Base Percentage, 301 at Bats in 87 Spielen, war ja zwischendurch verletzt. Spielt aber insgesamt eine gute Saison. Es ist ein Vertragsjahr und ich gehe davon aus, dass er zur neuen Saison dann im Right Field, weil er defensiv nämlich auch extrem zuverlässig ist, einen neuen Vertrag unterschreiben wird. Wie groß der ausfallen wird, keine Ahnung. Vielleicht bleibt er sogar bei den Twins. Würde mich freuen, wenn er bei den Twins bleiben würde. Aber die Saison ist wirklich gut von ihm.
Wäre das eine Sensation, wenn wir aus der American League Central 3 Playoff-Teilnehmer haben würden?
Nach der Saison bislang nicht.
Nee, aber insgesamt, wäre das eine Sensation? Ich glaube
ja,
schon.
Weil, ja, glaube ich schon, weil du nicht damit rechnest, dass die Toronto Blue Jays so schlecht sind in diesem Jahr, dass du die Tampa Bay Rays so schlecht sind in diesem Jahr. Da erwartest du natürlich, dass aus der American League East mehr Teams kommen, aber es könnte durchaus sein, dass wir 3 Teams aus der American League Central in diesem Jahr in den Playoffs sehen werden.
Ja.
Ja. In der American League East, ich muss leider jetzt ein ganz kleines bisschen aufs Tempo drücken, in der American League East führen die Baltimore Orioles mit 68-47, genauso wie die New York Yankees, auch 68-47. Die Boston Red Sox sind bei 61-52, 6 Spiele hinter den Orioles und Yankees, 1,5 Spiele hinter dem Wildcard-Platz zurück. Die Tampa Bay Rays 57-56 und die Toronto Blue Jays bei 52-62. Hast du den Unterschied gesehen von Vlad Guerrero Jr. mit Dreadlocks und ohne?
Nee.
Ist ein himmelweiter Unterschied, weil seitdem er die Haare abgeschnitten hat, performt er auf All-Star-Niveau und für die Toronto Blue Jays ist es in diesem Jahr zu spät. Aber Vladdy Jr., der performt auf jeden Fall. Und sie haben erst zweimal in diesem Jahrtausend haben sie die Saison als Letzter abgeschlossen, 2004 und 2013. Und das könnte die dritte Saison sein dieses Jahr und das war eigentlich eine Saison, wo sie mit den Playoffs fest gerechnet haben, die Toronto Blue Jays.
Eigentlich wollten sie ja sogar All-In gehen, oder?
Ja, ja.
Erinner dich an die Shohei Ohtani-Geschichte, dass sie gedacht haben, sie kriegen Ohtani.
Der war ja auch schon im Flugzeug damals.
Der war schon im Flugzeug. Mhm. Der war schon getrackt.
Ja. Wer steigt dann aus? Der Höhle der Löwen, Moderator. Das ist so. Viel bitterer geht es ja gar nicht. Das glaube ich, hat dir das Genick gebrochen für diese Saison.
Meinst du?
Das glaube ich schon, ja.
Ja, keine gute Saison der Toronto Blue Jays.
Nee, ist es nicht. Ist es nicht.
Wirklich
nicht.
Wird es da Konsequenzen geben?
Ja, sie haben ja quasi schon Konsequenzen gezogen, als sie jetzt zur Trade Deadline einige Leute raus serviert haben.
Ich hatte ein paar Mal gelesen, dass es fast schon ein Fire Sale ist.
Ja,
vielleicht, aber schon noch einer, wo du sagst, also so ein paar Sachen bleiben aber schon noch da.
Ja, ja.
Es war eher so ein Fire Ramsch Sale.
Ja. Es ist wirklich so und man hat sich von Leuten getrennt, die vielleicht in der Zukunft und den Blue Jays sowieso keine große Rolle gespielt hatten.
Genau.
Ja.
Aber ja, insgesamt wirklich relativ deprimierende Saison. Vor allen Dingen das Pitching ist halt unglaublich enttäuschend. Ne?
Ja, ja, ja.
Also das, wenn man aufs Pitching guckt, dann ist es etwas, wo man vorher nicht mit gerechnet hat, dass die wirklich so abstinken. Und ja, das ist schon eine große Enttäuschung dieses Jahr in der MLB. Bin
ein,
gespannt,
Sachen,
was sie im Winter machen.
Ja, bin ich auch gespannt. Ein, zwei Sachen müssen wir noch erzählen. Aaron Judge hat jetzt eine Slugging Percentage von 6,98. Slugging heißt ja die Qualität der Hits etc. Und das letzte Mal, dass wir einen Spieler über eine komplette Saison einen 700er Slugging Percentage gesehen haben in einer Saison, in der man sich dafür qualifizieren kann, also mindestens 250 At-Bats hat etc. oder 300 At-Bats. Das war Barry Bonds 2004. Seitdem hat es keiner mehr erreicht, so eine Slugging Percentage zu haben wie Aaron Judge.
Barry Bonds wurde aber auch sportwissenschaftlich begleitet.
Wie ist die sportwissenschaftliche Begleitung von Aaron Judge?
Ich hoffe nicht existent.
Nee, ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe nur, dass die Physios und die Ärzte sich um ihn gut kümmern, ja. Aber nicht in irgendeiner Weise mit, ne?
Schon wieder 41 Home Runs.
Ja, der ist wieder on pace 104, für 62. Hm?
104 RBIs. Sehr gute Saison.
Ja, ich weiß nicht, ob man sehr gut sagen soll. Ist auf jeden Fall gut.
Es muss auch immer noch Platz nach oben
bleiben. Es muss, ne? Platz nach oben bleiben, ja. Nein, die Saison von Aaron Judge ist extrem, extrem gut. Also das müssen wir einfach so sagen. Und dass die Yankees und die Baltimore Orioles sich jetzt gerade so einen Zweikampf um Platz 1 dort bieten, das kann der Spannung der MLB nur gut tun. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie es sich in den nächsten 6 Wochen dann hier zutragen wird. 7 Wochen, die noch die Regular Season dauern wird. Die Boston Red Sox 61 und 52 haben die letzten 3 Serien gewonnen. Bist du zufrieden
nach wie vor? Ja, sehr sogar. Mhm. Die Boston Red Sox hatten nach dem All-Star-Break den ausgerechnet schwersten Schedule für den Rest der Saison. Wo man also wirklich signifikanten Unterschied zu anderen Teams, die im Playoff Race dabei sind. Und ich finde, sie schlagen sich wirklich sehr, sehr gut. Immer auch vor dem Hintergrund, dass die Erwartungen vor der Saison wirklich nicht die größten waren. Ich finde, die Boston Red Sox machen sehr, sehr großen Spaß und jetzt gibt es in der nächsten Woche gibt es erstmal ein kleines Texas-Treffen in Boston. Zuerst kommen die Houston Astros, danach die Texas Rangers und dann geht es on the road nach Baltimore und nach Houston. Und diese 4-Spiele-Serie gegen Baltimore, da bin ich sehr gespannt drauf. Fängt nächste Woche Freitag an. Und da haben wir jetzt schon die Pitcher feststehen mit Nick Pivetta, mit James Paxton, mit Brian Bello und Crawford. Und da freue ich mich drauf. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was diese 4-Spiele-Serie in Baltimore liefern wird. Danach haben wir ein bisschen in Anführungsstrichen Entspannung. Und dann haben wir auch schon September und die letzten Wochen stehen an. Die Boston Red Sox sind mitten im Playoff-Race und das ist etwas, was ich zu dieser Tages- und Nacht- und Uhrzeit August nicht mehr erwartet hätte.
Ganz, ganz positiv, Masataka Yoshida ist im Moment wirklich in bärenstarker Form. Als DH, Sidan Rafaela ist toll. Etc. Einmal ein bisschen Wasser in den Wein gegossen. Cutter Crawford in seinen letzten 4 Starts hat er 13 Home Runs kassiert. Mhm. 12 Home Runs in 3 Spielen aufeinanderfolgenden Starts ist Rekord gewesen. Jetzt hat er letzte Nacht einen 13. Home Run kassiert. Cutter Crawford trifft allerdings auch wie kaum ein anderer Pitcher die Strike Zone. Das Problem ist, da sind meistens dann auch die Schläger momentan.
No. Ja, aber also Andreas, ich lasse hier keine Meckerei zu.
Dass diese auch Rollen mal vertauscht sein würden, damit habe ich auch nicht gerechnet.
Naja, also du hast vor der Saison auch nicht damit gerechnet, dass es dieses Jahr Richtung Playoffs geht, oder?
Nein, ich gucke im Moment jedes Spiel von den Boston Red Sox. Ich bin heiß wie Frittenfett, was die Red Sox angeht, weil ich das Team mag, weil ich weiß, dass da in der Farm 3 Spieler dabei sind, die im nächsten Jahr wahrscheinlich ihre Debüts geben werden, weil das alles sehr organisch gewachsen ist, weil das nicht irgendwie Boom or Bust ist bei den Red Sox momentan, sondern man hat das Gefühl, dass da Sinn und Verstand dahinter ist, dass man Alex Cora verlängert hat, dass Leute wie Jaron Duran auf einmal so abliefern. Ich bin großer Fan.
Ja, das ist doch gut.
Und dass die 3-Spiel-Serie gegen die Royals gewonnen haben, haben wir auch sehr gut getaut.
Ja. Mich hat das Spiel heute Nacht so ein bisschen...
Ja, mich auch.
Also das war, ich hatte so das Gefühl, da war mehr drin.
Habe ich auch das Gefühl, weil 4-2 geführt haben.
So, das so, na, it's a game of inches, ja, ist klar, aber es kam mir so ein bisschen verschenkt vor. Mhm.
Hätte auch ein Sweep sein können. Und dann wäre man vor den Kansas City Royals.
Hätte auch ein Sweep sein können, so. Liebe Red Sox.
Eine traurige Nachricht, mit der wir am Ende dann nochmal Schluss machen sollten. Billy Beane, nicht der Billy Beane von den, ja. Von den Oakland A's, sondern der zweite Spieler in der Major League Geschichte, der sein Coming Out hatte 1999, der ist gestorben. Er hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat er als ich glaube für Senior Vice President of Diversity, Equity und Inclusion hat er gearbeitet, war ein Role Model für viele, ist mit 60 Jahren gestorben, hatte Krebs und ist jetzt gewürdigt worden. Vier Teams haben Schweigeminuten gebracht. Billy Beane, eine sehr einflussreiche Person, gerade was das, was die Inklusion angeht, beziehungsweise was dann auch Homosexualität im Baseball angeht, der ist gestorben mit 60 Jahren. Gut, das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den möchte ich auch einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. Auf unserer Seite justbaseball.de habt ihr nicht nur die Möglichkeit zu kommentieren, sondern dort könnt ihr auch den Steady-Button drücken und dort uns dann einen Kaffee ausgeben. Und darüber freuen wir uns sehr. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.